Als die Nachrichten über den Verlust des Heiligen Kreuzes und der Heiligen Stadt in den Westen gelangen, das ist wirklich eine Nachricht, die die hintersten Winkel der Christenheit erreicht. Das ist die große Katastrophe der Zeit. Man erzählt sich eben, dass der Papst, Urban III., soll kurz nachdem er gehört hat, dass das Heilige Kreuz und die Heilige Stadt in die Hände der Muslime gefallen sind, durch den Schock alleine dann verstorben sein. Nicht natürlich ohne vorher noch schnell zum Kreuzzug aufzurufen.
Zum dritten Mal nimmt Dr. Alexander Berner uns mit auf einen Kreuzzug der westeuropäischen Mächte Richtung Jerusalem. Dieser dritte Kreuzzug ist der mit Richard Löwenherz und Saladin und hat als solcher wie kein anderer seinen Eindruck in der Erinnerungskultur hinterlassen. Ich empfehle euch, falls ihr es auch nicht gemacht habt, die verwandten Folgen dieser Episode zu hören, um den Kontext drumherum zu erfahren. Ihr findet in den Shownotes den Link zur zweiten Folge. Von dort kommt ihr auch zur ersten Episode und von dort wiederum zum Prequel der Kreuzzüge, nämlich der Schlacht von Manzikert. Oder ihr ordnet die Folgen beim Hören nach dem Episodennamen. Dann ergibt sich ganz automatisch die korrekte chronologische Reihenfolge. Ich weiß gar nicht, ob das bei Spotify geht, aber bei vielen Podcatchern, wie etwa der von mir verwendeten App Podcast Addict, geht das. Auch wenn hier der übliche Hinweis auf die Unterstützungsmöglichkeiten in den Shownotes nicht fehlen darf, habe ich hier noch eine kleine kurze eigene Geschichte und eine Bitte. In der Folge wird die Burg Trifels erwähnt, auf der Richard Löwenherz gefangen gehalten wurde. Ich hätte gerne die Burg als Titelbild der Episode genommen, fand aber leider kein Bild, das gemeinfrei verfügbar war und das ich somit hätte problemlos einbinden können. Ein paar Tage nach der Aufnahme dieses Interviews habe ich dann aber eher spontan einen Wanderurlaub in der Pfalz gemacht und auch nur zufällig gesehen, dass meine Ferienwohnung nur eine halbe Stunde Fahrt und ein paar Kilometer Fußweg von der Burg Trifels entfernt war. Also bin ich mit meiner Freundin und unseren zwei Hunden im Regen die Wanderroute entlang gestapft und habe das Foto, das ihr als Episodenbild seht, geschossen. Das Foto zeigt einen Teil der Burg und das Denkmal an die Gefangennahme und Einkerkerung des englischen Königs. Dieses Foto ist jetzt aber nicht nur das Episodenbild, sondern steht auch als Bild in den Wiki Commons, und zwar als Public Domain. Das heißt, jeder und jeder darf es jetzt für jeden Zweck nutzen, ohne Angabe eines Urhebers. Und daraus folgt jetzt auch meine Bitte. Wenn ihr Fotomaterial von historischen Orten oder Ähnlichem habt, packt das, wenn das geht, mit einer möglichst freien Creative Commons Lizenz auf Wiki Commons oder ähnliche Plattformen. Je mehr wir miteinander teilen, umso mehr Material steht uns allen für Kreation, Adaption und, das sage ich jetzt als Geschichtslehrer, als Materialgrundlage für OER, also für Open Educational Resources, zur Verfügung. So, jetzt aber genug davon. Kontakt- und Feedbackmöglichkeiten gibt es wie gehabt in den Shownotes. Ich freue mich drauf, von euch zu hören. Ab geht's auf den dritten Kreuzzug. Viel Spaß beim Zuhören.
In der Folge zum zweiten Kreuzzug haben wir ja mehr oder weniger damit geendet, dass ja der Kreuzzug katastrophal verlaufen ist, nicht nur im Hinblick darauf, dass viele Schlachten verloren wurden, viele Belagerungen nicht erfolgreich wurden, sondern dass man eben auch aktiv dazu beigetragen hat, dass sich die bis dahin politisch zerstrittenen muslimischen Herrscher dieser Region sich geeint wiedergefunden haben unter der Herrschaft Nureddins aus dem Geschlecht der Zengiden, also Nureddin Zengi. Dieser Nureddin hat sowohl die muslimischen Herrschaften Syriens als auch Ägyptens unter seiner Herrschaft vereinigen können. Und damit waren die Kreuzfahrerherrschaften, die ja in der Levante, also östliche Mittelmeerküste, heutiges Israel, Libanon, die heutige Südosttürkei, also Antakya, das damalige Antiochia, diese Region tatsächlich dann in die Zange genommen haben. Ja, also ein gemeinsamer Feind stand den christlichen Herrschaften in der Levante nun gegenüber, wo vorher muslimische Partikularkräfte gegeneinander ausgespielt werden konnten. Das war eine Art Lebensversicherung dieser christlichen Kreuzfahrerherrschaften, die nun ja so nicht mehr bestand. Das wussten die Christen auch ganz genau und versuchten ja Keile zwischen diese neue Einheit zu treiben. Allerdings ist das ihnen nicht wirklich gelungen. Was wir sehen können, ist, dass Nureddin seine Herrschaft festigt, unter anderem auch dadurch, dass er seinen fähigsten Mann nach Ägypten schickt, und sein fähigster Mann ist Saladin, den wir aus Film, Funk und Fernsehen kennen, der auch in der westlichen Christenheit so der Herrscher dieser Zeit ist, der am meisten, also den höchsten Bekanntheitsgrad genießt und der dann auch später eben und bereits aber auch zeitgenössisch zum Teil als edler Heide verklärt wird. Man muss ja in irgendeiner Form den Sieger der kommenden Konflikte dann auch rechtfertigen. Der Saladin selbst ist ein Muslim kurdischer Herkunft, der unter seinem Verwandten Schirku gedient hat, der einer der wichtigsten Generäle Nureddin Zengis gewesen ist. Und in Ägypten tritt er zunächst als Schutzherr der fatimidischen Kalifen dort unten auf, beseitigt schließlich dann deren Regime, die ohnehin nur noch eine Art Marionettenherrschaft dargestellt haben. Da muss man kurz ein bisschen ausholen, und zwar die muslimische Welt. Wie gesagt, vor Nureddins Herrschaftsantritt und Eroberungserfolgen war reichlich zerstritten. Das hat eben nicht nur politische, sondern eben auch religiöse Gründe. Tatsächlich finden sich unterschiedliche Kalifate, die unterschiedlichen Denominationen anhingen zu dieser Zeit in der muslimischen Welt, während eben der syrische Raum sunnitisch beherrscht war und von sunnitischen Kalifen beherrscht, beziehungsweise von den Sultanen beherrscht war, verschiedenen Dynastien, ist Ägypten ein schiitisches Kalifat gewesen, in Kairo angesiedelt. Die herrschende Dynastie waren die Fatimiden. Und die Fatimiden haben eben gegen Ende des 12. Jahrhunderts, also in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, ganz stark abgebaut, weshalb eben die sunnitischen Schutzherren, beispielsweise unter Führung dann Saladins, dieses schiitische Kalifat als mehr oder weniger Marionettenstaat haben fortbestehen lassen, bis es ihnen irgendwann zu albern wurde und Saladin die Herrschaft dann selbst in Ägypten übernommen hat. Die Beziehung zwischen Nureddin und seinem erfolgreichen General Saladin wird zunehmend schwieriger, je fester Saladins Herrschaft in Ägypten dann wird. Und eigentlich wartet die gesamte Region darauf, dass die beiden dann zur Entscheidungsschlacht rüsten. Also Saladin führt irgendwann keine Steuern mehr an Nureddin ab, und damit ist eigentlich völlig klar, dass er für sich eine autonome Herrschaft in Ägypten beansprucht, was Nureddin seinerseits natürlich sich nicht gefallen lassen kann, wenn er weiterhin die Oberherrschaft beansprucht. Beide rüsten zum Krieg, aber es kommt dann nicht zur Entscheidungsschlacht, was daran liegt, dass Nureddin stirbt. Saladin bricht dann mit seinem Heer nach Syrien auf von Ägypten, und die syrischen Metropolen, also Aleppo, Mosul, Damaskus, die fallen dann nach und nach weitgehend kampflos an ihn. Und so gibt sich für die Kreuzfahrerherrschaften eben die ja, schwierige Situation, dass nun ein wirklich sehr, sehr tatkräftiger, verhältnismäßig junger und kampferfahrener und strategisch absolut erfolgreicher Herrscher in Saladin sowohl Syrien als auch Ägypten kontrolliert, mit dem erklärten Ziel, die Kreuzfahrerherrschaften zu vernichten. Das ist die Ausgangslage.
Wie haben denn die Kreuzfahrerstaaten darauf reagiert? Wir hatten ja mal noch darüber gesprochen, dass die ja auch nicht unbedingt immer zusammengehalten haben, sondern eigenständige Player in dieser levantinischen Machtpolitik waren. Haben die sich denn aufgrund dieser Bedrohung dann doch wieder zusammengerauft, sozusagen?
Vollkommen richtig. Die Kreuzfahrerherrschaften sind nicht als einheitlicher Block zu verstehen, der sich auf seine gemeinsame Christenheit besinnt und dann einen gemeinsamen Krieg gegen die Muslime führen möchte. Tatsächlich haben alle Herrschaften ihre eigenen Interessen und sind eigenen Bündnissen verpflichtet, zum Teil auch interreligiöse Bündnisse, zum Teil Bündnisse mit den Byzantinern, die zwar auch Christen sind, aber eben orthodoxe Christen und insofern auch nicht das gleiche Bekenntnis in dem Sinne eben teilen. Insofern ist das alles nicht so einfach. Also, obwohl, da muss man noch hinzufügen, es sind ja auch nicht nur die Kreuzfahrerherrschaften, die dort eben als politische Faktoren wirken. Da spielen beispielsweise auch noch die geistlichen Ritterorden mit, allen voran die Templer und die Johanniter, die über ausgedehnten Grundbesitz verfügen, die ein Burgennetzwerk ihr eigen nennen, das für den militärischen Fortbestand und für die militärische Schlagkraft der Kreuzfahrerherrschaften von absolut zentraler Bedeutung ist. Also die stellen im Grunde eine Art stehendes Heer dar und sind ihr eigener Chef, weil sie eigentlich formal ausschließlich dem Papst unterstellt sind. Während beispielsweise der König von Jerusalem stets seine Lehnsleute zu den Waffen rufen muss, wenn es losgeht, um eine Schlacht zu schlagen, einen Kampf zu führen, schlafen die Templer in ihren Rüstungen und sind sofort kampf- und einsatzbereit. Also das darf man auch nicht vergessen, dass es eben nicht nur, also nicht sowas wie ein praktisch modernes Monopol der Kriegsführung für Staaten gegeben hat. Nee, also da gibt es auch noch geistliche Ritterorden, die da mitspielen und auch noch andere Faktoren. Insofern haben wir ein sehr, sehr uneinheitliches christliches heiliges Land vor sich mit ganz vielen verschiedenen politischen Agenten, die verfolgt werden von unterschiedlichen Akteuren. Aber die gemeinsame Bedrohung durch Saladin, die schweißt dann doch zusammen. Es ist völlig klar, was Saladin vorhat, und den Christen im Heiligen Land ist es auch völlig klar, dass er die Mittel hat, diese Pläne umzusetzen. Insofern setzt man sich zusammen und schmiedet Pläne. Und diese Pläne sind insofern ein wenig schwierig zu schmieden, weil sich eben auch bestimmte Dinge ereignen, die eine einheitliche Planung behindern. Zum Beispiel sterben die Könige von Jerusalem, Balduin IV, Balduin V, ganz schnell hintereinander, sodass eben eigentlich unklar ist, wer jetzt im Königreich Jerusalem, und das ist auch einfach der militärisch am schlagkräftigsten Kreuzfahrerstaat sozusagen, ja, wer da überhaupt das Sagen hat. Ist alles ein bisschen schwierig. In Jerusalem setzt sich der französische Adelige Guido von Lusignan so ein wenig durch. Liegt unter anderem daran, weil er auch so bestimmte Fraktionen innerhalb des Kreuzfahrerkönigreichs hinter sich versammeln kann, die sehr, sehr laut die Trommel schlagen. Das sind so Draufgänger wie Reinald von Châtillon, der noch gar nicht so lange im Heiligen Land ist, aber sich schon als sehr, sehr energischer und aggressiver Adeliger vor Ort etablieren konnte. Reinhard von Châtillon plädiert dafür, das Heer zusammenzuziehen und Saladin in der offenen Feldschlacht entgegenzutreten. Die Ritterorden sind diejenigen, die so ein bisschen bremsen und sagen, das halten wir für keine so gute Idee, denn wenn das Heer einmal platt ist, wer soll dann unser heiliges Land verteidigen? Letzten Endes setzen sich die Hardliner durch und Guido versammelt eben alle seine Lehnsleute, die Ritterorden und eben auch die wesentlichen Kampftruppen der anderen Kreuzfahrerherrschaften um sich und zieht Saladin entgegen, um praktisch in einer Entscheidungsschlacht diese Bedrohung der Kreuzfahrerherrschaften zu beseitigen. So geht es dann nach Hattin. Die Schlacht bei den Hörnern von Hattin läuft in der Tat nicht gut. Am 3. und 4. Juli des Jahres 1187 treffen die Heere der Vereinigten Kreuzfahrerherrschaften, der Ritterorden und Saladins aufeinander. Es ist die größte Schlacht, die die Kreuzfahrerherrschaften gegen die Muslime im Mittelalter führen, und sie läuft katastrophal, weil sich die Kreuzfahrer von Saladin tatsächlich abdrängen lassen auf die Hörner von Hattin. Und das ist ein Gebiet, was ohne Trinkwasser ist, was in dieser Region stets eine schlechte Idee ist, dort dann ausharren zu müssen. Und Saladin als erfahrener Stratege und auch Taktiker vermeidet tatsächlich eine Zeit lang den offenen Kampf und lässt die Zeit und den Durst für sich spielen. Dann zündet er auch noch die wenigen Bäume, Büsche und so weiter, die Vegetation dieser Region an, sodass die Kreuzfahrer nicht nur unter Durst leiden, sondern auch zusätzlich noch durch diese zusätzliche Hitze eben belastet werden. Als es dann zur Schlacht kommt, sind die Kreuzfahrer bereits derart geschwächt, dass sie im Grunde nicht mehr widerstehen können. Ein Großteil des Heeres wird erschlagen, ein weiterer Großteil geht in muslimische Gefangenschaft, mit dem Ergebnis, dass also beinahe das komplette bewegliche Heer der Kreuzfahrerherrschaften nicht mehr besteht. Also eine katastrophale Niederlage für die Kreuzfahrerherrschaften und ein triumphaler Sieg für Saladin. Tatsächlich verhält sich Saladin dann aus militärischen Gesichtspunkten sehr, sehr rational, was den Umgang mit seinen Gefangenen betrifft. Die adeligen Gefangenen nimmt er alle gefangen, in der Hoffnung, für sie ein ordentliches Lösegeld zu kassieren. Die gefangenen Angehörigen der Ritterorden, Johanniter und Templer, lässt er allerdings ohne mit der Wimper zu zucken hinrichten. Das ist zweckrational, weil er genau weiß, Lösegelder werden für die nicht gezahlt. Und abgesehen davon sind das die mit Abstand professionellsten Kämpfer, die die Christen aufbieten können. Und wenn die wieder freikommen, werden die keine 5 Minuten zögern, um erneut gegen Saladin ins Feld zu ziehen, sodass er eben diese Elite-Truppe tatsächlich dann auch auslöscht, unmittelbar nach Hattin. Diejenigen, die dem Gemetzel von Hattin entkommen können, tragen die Nachricht in die Kreuzfahrerherrschaften, also in die entsprechenden Städte und Burgen zurück. Und das ist natürlich eine katastrophale Nachricht. Saladin zögert nicht lange, er rückt nach und die meisten Burgen und Städte ergeben sich ihm kampflos. Auch Jerusalem wird nach kurzer Belagerung eingenommen. Man einigt sich darauf, dass christliche Oberschicht sozusagen gegen Zahlung eines Lösegelds abziehen darf. Das wird auch so durchgeführt. Und diejenigen, die eben das Lösegeld nicht aufbringen können, die wandern in muslimische Gefangenschaft bzw. in Sklaverei. Aber ansonsten verhält sich Saladin sehr viel gesitteter als die christlichen Eroberer Jerusalems etwa 100 Jahre vorher. Im Grunde werden fast alle Stützpunkte christlicher Herrschaft im Heiligen Land von Saladin erobert. Es gibt einige wenige Küstenstädte, die sich wehren können, darunter eben Tyros, das von Konrad von Montferrat verteidigt wird, der dann auch später Anspruch auf die Krone Jerusalems erheben wird. Der hält sich da wirklich gut und tapfer. Aber das ist auch eine der ganz, ganz wenigen Stützpunkte, die den Christen erhalten bleiben. Neben dem Verlust der heiligen Stadt wiegt insbesondere die mit der Niederlage bei Hattin der einhergehende Verlust des heiligen Kreuzes für die Christen schwer. Das heilige Kreuz wurde bei Schlachten, die das Königreich Jerusalem geführt hat, als Feldzeichen mitgeführt. Und bei Hattin gerät es in den Besitz Saladins. Und das ist natürlich auch eben eine symbolische Katastrophe. Als die Nachrichten über den Verlust des Heiligen Kreuzes und der Heiligen Stadt in den Westen gelangen, das ist wirklich eine Nachricht, die die hintersten Winkel der Christenheit erreicht. Das ist die große Katastrophe der Zeit. Man erzählt sich eben, dass der Papst, der passenderweise Urban heißt, also das ist im Grunde der Papst, der den ersten Kreuzzug ausgerufen hat, der ja ein Erfolg war, das war der Namensvetter, Urban der Zweite, und jetzt Urban der Dritte, soll, kurz nachdem er gehört hat, dass das Heilige Kreuz und die Heilige Stadt in die Hände der Muslime gefallen sind, durch den Schock alleine dann verstorben sein. Nicht natürlich ohne vorher noch schnell zum Kreuzzug aufzurufen.
Der hat zum Kreuzzug ausgerufen, weil ich hatte gelesen, das wäre dann sein Nachfolger Gregor der Achte gewesen.
Ja, der ist es dann letztendlich auch, aber Urban hat da schon den Weg geebnet sozusagen.
Was mich auch gewundert hat, ist, dass Gregor der Achte angeblich am Folgetag nach Urbans Tod zum Papst wird. Hat so ein Konzil damals nicht länger gedauert?
Es ist ja bis heute so, dass es von der Situation und von den Machtverhältnissen und eben auch von äußerem Druck abhängt, wie schnell nur ein Papst eben gewählt werden muss. Also mit Sicherheit hat die Papstwahl im Zusammenhang mit der Wahl Gregors des Achten unter dem Eindruck von Hattin stattgefunden, mit Sicherheit. Und dann ist es eben für die Christenheit unfassbar wichtig gewesen, schnell einen Papst zu haben, der dann eben auch offiziell zum Kreuzzug aufrufen kann. Insofern nimmt es nicht Wunder, dass ausgerechnet diese Wahl nicht sehr lang gedauert hat.
Das Interessante ist ja auch, dass Gregor der Achte auch sonst nicht viel gemacht hat. Er stirbt ja schon 2 Monate später und sein Nachfolger treibt den Kreuzzug dann weiter. Hat er das aus Überzeugung gemacht oder war das so quasi der Druck der Bewegung seines Vorgängers?
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass zu der Zeit der Verlust Jerusalems und des Heiligen Kreuzes das bestimmende Thema der Großen des lateinischen Mittelalters gewesen ist. Und wir haben keine Quellen, die davon berichten, dass es den damit befassten Päpsten und später auch den damit befassten Herrschern nicht ernst gewesen ist. Wir müssen davon ausgehen, dass die spezifische Frömmigkeit jener Zeit praktisch unmittelbar dazu geführt hat, dass der Kreuzzug genau die richtige und notwendige Antwort auf den Verlust des Heiligen Kreuzes und der Heiligen Stadt gewesen ist.
Wie geht da diese Reaktion vonstatten? Wie beginnt der Kreuzzug?
Tja, wie beginnt der Kreuzzug? Der Kreuzzug beginnt ja offiziell im Grunde mit der Kreuzzugsbulle Audita Tremendi, die Gregor eben veröffentlicht und die dann auch von Clemens, seinem Nachfolger, eben noch weiter unterstützt wird. Beginnt mit einer Predigtkampagne, die natürlich Geistliche im päpstlichen Auftrag ausführen. Das sind zum Teil eigens päpstlich ernannte Kreuzzugsprediger. Das sind zum Teil aber auch eben der lokale Klerus, also Bischöfe, Erzbischöfe, die dann eine Predigtmaschinerie in Gang setzen, die sehr, sehr effektiv ist, sodass sich am Ende dieser Predigtkampagne in Europa tatsächlich viele gekrönte Häupter, viele, viele adelige Ritter, aber auch eben dann nicht ritterliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer finden, um diesen Kreuzzug nach Jerusalem zu begleiten. Der erste, der sich praktisch sofort bereit erklärt, ist der normannische König von Sizilien, Wilhelm. Der schickt sofort 50 Galeeren ins Heilige Land und hilft ganz wesentlich dabei, dass eben Tyros nicht an Saladin fällt. Und gewährleistet so einen ganz wichtigen Brückenkopf ins Heilige Land. Die Chronologie mal so ein bisschen außen vor lassend. Die gekrönten Häupter, die sich dann dem Kreuzzug anschließen, sind Friedrich Barbarossa, der sich auf dem Hoftag Jesu Christi in Mainz im Jahr 1188 bereit erklärt, das Kreuz zu nehmen. Genauso sind es die englischen Könige Heinrich Plantagenet und Philipp II., die sich bereit erklären, das Kreuz zu nehmen und ihrerseits ins Heilige Land zu fahren. Heinrich stirbt dann bald darauf, sodass sein Sohn Richard, den wir als Richard Löwenherz kennen, praktisch diesen Kreuzzugseid erbt bzw. selber leistet, um dann als englischer König am Kreuzzug teilzunehmen. Wenn wir uns zuerst die deutschen Verhältnisse angucken, dann ist es zunächst mal sehr interessant. Also wenn wir eben den historiographischen Schilderungen dieses Hoftags Jesu Christi Glauben schenken, dann haben wir einen wirklich von tiefer Frömmigkeit bewegten Herrscher, Friedrich Barbarossa, der ja unbedingt diesen Kreuzzug führen möchte, der auch den Vorsitz auf diesem Hoftag ehrenhalber Jesus Christus übersetzt, daher eben die Bezeichnung Hoftag Jesu Christi. Und auch das setzt so ein bisschen den Ton, dass es hier vor allen Dingen um den Kreuzzug gehen soll. Es geht auch noch um ganz viele andere Dinge, die aber ebenfalls alle im Zusammenhang mit dem Kreuzzugsvorhaben des Kaisers stehen. Es ist also ganz interessant, dass auf diesem Hoftag ganz viele Aussöhnungen stattfinden, sowohl was Friedensstiftungen seitens des Kaisers betrifft, aber auch Friedensstiftungen, in denen der Kaiser Konfliktpartei war, dort eben stattfinden. Und alle diese Friedensstiftungen im Vorfeld des Kreuzzugs dienen natürlich dazu, die Bedingungen dazu zu schaffen, dass man ein möglichst effektives Kreuzzugsheer zusammenstellen kann, um damit nach Palästina zu ziehen. Das können wir im westdeutschen Raum ganz gut fassen, wo beispielsweise der Kölner Erzbischof Philipp von Heinsberg Streit mit anderen regionalen Potentaten gehabt hat und Friedrich stiftet dort Frieden zwischen den beiden. Auf der anderen Seite hat Friedrich selbst Streit mit Philipp von Heinsberg, dem Kölner Erzbischof, gehabt. Und dieser Streit wird ebenfalls ad acta gelegt auf diesem Hoftag. Und all das führt natürlich dazu, dass regional Voraussetzungen geschaffen werden für den regionalen Adel, um eben die heimischen Gefilde verlassen zu können mit gutem Gewissen. Ja, nicht, dass also im Zusammenhang mit Chaos und Gewalt vor Ort verlässt kein Adeliger seine Heimat. Das ist ja viel zu riskant. Sodass dann eben auch der regionale Adel am Kreuzzug teilnehmen kann. Das ist hochinteressant zu sehen, wie eben dann so Friedensstiftungen und Kreuzzugsplanung zusammenhängen. Mit der Kreuzzugsbulle selbst wird auch stets ein Landfrieden dann verkündet. Das ist schön und gut, aber man muss eben auch tatsächlich jenseits dieser allgemeinen Bestimmungen, die eben auf der Ebene von Kreuzzugsbullen und kaiserlichen Erlassen sozusagen stattfinden, muss man eben auch konkret regional Frieden schaffen, sonst macht eben keiner mit. Und da haben eben Frieden und Krieg so eine ganz interessante Verzahnung.
Ähnliches ist ja dann auf größerer Skala auch zwischen England und Frankreich passiert. Die hatten ja auch Krieg.
Genau. Richtig. Zwischen dem Angevinischen Reich sozusagen und der französischen Krone gibt es ja auch schon seit Jahren Streit, gerade eben um die englischen Festlandbesitzungen, die ja häufig französische Lehen eben sind. Also der König, französische König, der de facto ein verhältnismäßig schwacher Herrscher war, aber die Oberherrschaft an den englischen Besitzungen auf dem Kontinent eben für sich beansprucht hat, stand eben im steten Konflikt mit dem englischen Herrscher auf dem Kontinent. Und auch dort musste man eben so, also coming to terms, ja, irgendwie miteinander zurechtkommen, um dann eben das gemeinsame Ziel des Kreuzzuges verfolgen zu können. Das findet dort genauso statt. Man verspricht Frieden, zumindest für die Dauer des Kreuzzugs, und schaut dann eben, wie es weitergeht.
Das heißt, wir haben jetzt in Europa, was die Teilnehmenden am Kreuzzug angeht, Frieden geschlossen. Jetzt kommt der nächste Trick und zwar der Weg ins Heilige Land. Und Barbarossa folgt da ganz den Traditionen der ersten beiden Kreuzzüge. Er geht wieder über Ungarn und Balkan Richtung Konstantinopel los.
Genau, so ist es. Vorher versucht er noch dieses, also mittlerweile hat man ja auch bestimmte Erfahrungen mit Kreuzzugsheeren. Und ein großes Problem sind stets die Nichtkombattanten. Ja, dieser Tross, der hinter dem Heer unweigerlich herzieht, die vielen Nichtkämpfer, die den Kreuzzug nutzen, um in dessen Schutz ins Heilige Land zu pilgern. Das sind nicht kämpfende Männer, das sind Frauen, das sind Kinder. Und die behindern natürlich das professionelle Heer dahingehend, dass man sich um deren Schutz kümmern muss. Ja, das heißt, man muss dann auch bei Feldschlachten immer ein gehöriges Kontingent abstellen, was sich eben um das Lager mit den Nichtkombattanten kümmert. Und je kleiner dieses Kontingent sein kann, weil weniger nicht professionelle Kämpfer unterwegs sind, desto besser fürs Hauptheer. Und Barbarossa versucht das zu steuern über eine Art Beitrag, den man leistet oder leisten können muss, um am Kreuzzug teilzunehmen. Er setzt fest, dass jeder Teilnehmer des Kreuzzugs mindestens 3 Mark Silber aufbringen muss, um sich daraus selbst zu versorgen. Das heißt, auf diese Art und Weise versucht man eben die Armen, die nicht mitkämpfen können, vom Kreuzzug fernzuhalten. Das ist eine schöne Idee. Also 3 Mark, das ist so ein Betrag. Also aus 1 Mark Silber werden zu dem Zeitpunkt in Köln 144 Denare geschlagen. Das heißt 144 mal 3, das können Sie sich selber ausrechnen. Das ist ein Geldbetrag, mit dem sich ein Ritter im Grunde 2 Jahre versorgen können muss. So, da hat man so ungefähr eine Größenordnung. Und man hat vor allen Dingen auch eine Kalkulation dessen, was Friedrich so ungefähr an Zeit veranschlagt für den ganzen Kreuzzug. Diese Bestimmung ist zwar schön und gut, hält bestimmt auch einige potenzielle Teilnehmer ab, aber dennoch hat dieses Heer selbstverständlich mit einem großen Tross Nichtkombattanten zu tun und muss eben für dessen Schutz sorgen. Wie dem auch sei, man sammelt das, also der Kaiser sammelt sein Heer in Regensburg, und es ist tatsächlich das größte Heer, was der lateinische Westen im Kreuzzugszusammenhang je zusammengebracht hat, aber auch je zusammenbringen wird. Ein riesiges Heer. Die Größen, also man darf schon davon ausgehen, dass da so 20.000 professionelle Kämpfer unterwegs sind, plus eben Hilfstruppen, plus Gefolge und so weiter und so fort. Ein riesiges Heer. Und da ist auch dann wirklich vom deutschen Adel fast alles dabei, was irgendwie Rang und Schulden hat. Viele Herzöge, Grafen und so weiter und so fort. Bischöfe sind auch dabei, denn dieses Heer muss natürlich auch seelsorgerisch begleitet werden. Ja, von Regensburg zieht man dann los und hat vorab diplomatisch schon im Grunde alles geklärt. Man hat freien Durchzug und Unterstützung durch das Königreich Ungarn vereinbart. Man hat mit den Serben Vereinbarungen geschlossen. Man hat auch mit dem byzantinischen Kaiser Isaak Angelos Vereinbarungen getroffen. Man hat sogar auch mit dem Herrscher der Rum-Seldschuken, also kleine asiatische Seldschuken, mit Kilic Arslan hat man freies Geleit vereinbart, um auf diese Art und Weise möglichst konfliktarm den Weg zurücklegen zu können ins Heilige Land, um den Kampf dort eben dann konzentrieren zu können und nicht auf dem Weg eben schon durch Scharmützel einen Teil der Kampfkraft einzubüßen. Das klappt so lala. Durch Ungarn geht der Zug tatsächlich wie vereinbart sehr, sehr gut. Der ungarische Herrscher begrüßt Friedrich Barbarossa sehr prunkvoll, sehr, sehr angemessen. Dort finden dann auch noch dynastische Verbindungen statt, durch Hochzeiten und so weiter und so fort. Durch Ungarn kommt das Kreuzzugsheer ganz gut. Auch durch den serbisch beherrschten Raum gelangt das Kreuzzugsheer gut. Der regionale Herrscher in Serbien versorgt die Kreuzfahrer mit Nahrung und stellt selbst ein kleines Kontingent zur Verfügung. Aber sobald eben dieses große Heer byzantinisches Territorium betritt, wird es schwierig. Es wird recht schnell klar, dass die Byzantiner überhaupt gar nicht wirklich vorhaben, den Kaiser und sein Heer da mal ebenso durchziehen zu lassen. Und man sorgt auch nicht dafür, dass dieses Heer regelgerecht versorgt wird mit Nahrungsmitteln und allen Gütern des Bedarfs, die so ein Heer eben nun mal benötigt. Tatsächlich wird das Kreuzzugsheer immer wieder von Banditen bedrängt. Das sind byzantinische Räuber, das sind Räuber aus dem Balkan, die eben dann da von den Byzantinern im Grunde freie Hand gelassen bekommen. Und das führt dann irgendwann dazu, dass Friedrich bzw. auch seine Gefolgsleute genug haben und anfangen, sich aus dem Umland zu ernähren, was natürlich immer zu Lasten der Zivilbevölkerung geht, aber in dem Fall eben auch zu Lasten von manch einer byzantinischer Garnison, die dann einfach ja weggekämpft werden. Das geht sogar so weit, dass man im Grunde kurz vor einem offenen Krieg steht. Weil Isaac Angelos eben auch gar keine Anstalten macht, in irgendeiner Form einzulenken. Friedrich lässt dann eben tatsächlich ganz, ganz wichtige byzantinische Städte erobern, unter anderem Adrianopel, also das heutige Edirne. Und da sind wir geografisch schon ganz, ganz nah an Konstantinopel. Das führt dann sogar dazu, dass Friedrich Barbarossa droht, Konstantinopel zu erobern, und dazu hat er bereits auch schon Verhandlungen mit Steppenvölkern und anderen traditionellen Feinden der Byzantiner geführt, sodass Isaak in Konstantinopel dann doch eben klein beigeben muss und unter der Stellung von Geiseln verpflichtet wird, für die Versorgung des Heers zu sorgen und eben auch für den Transport der Truppen per Schiff nach Kleinasien zu sorgen. Dazu muss er sich eben breitschlagen lassen, aber damit hört dann auch die byzantinische Unterstützung dieses Kreuzzugs auf, was im Westen das Klischee des Graeculus perfidus, also des hinterhältigen, durchtriebenen Griechen, also arg begünstigt. Man fühlt sich bestätigt in seinem Eindruck, dass der Byzantiner doch tatsächlich eigentlich mit dem Sarazenen unter einer Decke steckt und der christlichen Sache nicht verpflichtet ist. Ja, das Heer zieht durch Kleinasien, aber allzu lang geht der Zug, der ja eigentlich freies Geleit vom Sultan Kilic Arslan zugesichert bekommen hatte, nicht. Denn Kilic Arslan ist mittlerweile alt und hat sich im Grunde in Rente begeben. Und sein Sohn hat tatsächlich in aller Heimlichkeit ein Bündnis mit Saladin geschlossen, was man Isaak übrigens also auch nachgesagt hat, dem byzantinischen Herrscher. Und diese Bündnisverpflichtung mit Saladin, die der de facto Herrscher der Rumseldschucken geschlossen hat, schließt natürlich ein freies Geleit für die Kreuzfahrer durch Kleinasien kategorisch aus. Und so sammeln eben die Rumseldschucken ihr Heer und treten den deutschen Kreuzfahrern entgegen. Aber anders als im zweiten Kreuzzug gelingt Friedrich Barbarossa und seinen Soldaten tatsächlich ein glanzvoller Sieg bei Ikonium. Und Ikonium ist das heutige Konya und war die Hauptstadt der Rumseldschucken. Und mit diesem Sieg, also vorher gab es auch schon einen kleineren Sieg bei Philomelon, aber dieser Sieg ist der entscheidende Sieg dafür, dass der weitere Durchmarsch durch Kleinasien tatsächlich dann auch unbelästigt von Seldschuken stattfinden kann. Das heißt nicht, dass man keinen Gegner auf diesem Durchzug hatte, denn so schon wie der erste Kreuzzug mit dem Klima dort und mit der Wasserarmut zu kämpfen hatte, hat es dieser Kreuzzug auch. Also in Kleinasien reduziert sich die Kampfkraft dieses riesengroßen Heeres ganz erheblich, aber immer noch ist es ein absolut beeindruckender Heerwurm, der sich dort dann eben Richtung Kilikien, Richtung Heiliges Land schlängelt. Ja, und dann kommt es eigentlich zu der entscheidenden Katastrophe dieses Kreuzzugs, beziehungsweise zumindest dieses deutschen Kreuzzugs, wenn man so sagen möchte. Der Kaiser stirbt, und zwar bei einem Badeunfall im Fluss Salef, beziehungsweise Göksü, wie er auf Türkisch heißt. Er ist im Grunde schon fast in Armenien, Kilikien, auf christlichem Territorium und dann stirbt der Kaiser. Und das ist eine Katastrophe insofern, als dass viele, viele Kreuzfahrer das als übles Omen wahrnehmen und in die Heimat zurückziehen. Und dieses Ereignis ist nicht nur ein übles Omen, es ist auch von handfester rechtlicher Relevanz, weil viele, viele Vasallen des römisch-deutschen Königs, der hier eben auch Kaiser ist, tatsächlich Lehnsleute dieses Herrschers, Vasallen dieses Herrschers sind und nun selbstverständlich im römisch-deutschen Wahlkönigtum mitreden wollen, wer der Nachfolger wird. Aber vor allen Dingen wollen Lehnsverbindungen erneuert werden. Herrschaft muss gesichert werden. Da geht es wirklich ans Eingemachte des römisch-deutschen Adels, weshalb eben die allermeisten Teilnehmer, fürstlichen Teilnehmer, ritterlichen Teilnehmer dieses Kreuzzugs dann den Rückweg antreten. Und es bleibt eine Rumpftruppe unter Führung von Friedrich von Schwaben, dem Sohn des römisch-deutschen Kaisers, von dem aber klar ist, dass er eben nicht die Nachfolge als König im Reich antreten wird. Und diese Rumpftruppe unter der Führung Friedrichs von Schwaben setzt dann eben den Weg nach Akkon fort und trifft dann auch eben irgendwann ein und findet eine hochinteressante Konstellation dort vor. Aber vielleicht gehen wir jetzt erstmal zurück nach Frankreich.
Alles klar, okay. Dann zurück auf den französisch-englischen Zug, weil die nehmen ja mal im Vergleich zu bisherigen Kreuzzügen eine andere Route.
Ja, genau. Richtig. Also der französische und der englische König nehmen dann in Vézelay gemeinsam das Kreuz und sammeln ihre Heere. König Richard macht das in Marseille. Das mag vielleicht so ein wenig verwundern, aber das hängt eben damit zusammen, dass zu dieser Zeit das Angevinische Reich noch besteht und dann hat man eben im Grunde großen Besitz. Ja, so ein großes Konglomerat von Besitzungen im heutigen Südfrankreich, das eben unter englischer Herrschaft steht. Und in Marseille sammelt Richard seine Truppen und schließlich auch seine Flotte. Und mit dieser Flotte macht er sich eben auf den Weg ins Heilige Land. Und das ist kein, sozusagen keine Direktverbindung, sondern man muss eben, also Richard fährt mit der Flotte an der Küste entlang, macht immer wieder Zwischenstopps, nimmt neue Leute dazu, andere Schiffe schließen sich an, das Ganze wächst. Er macht einen wichtigen Zwischenstopp auf Sizilien. Das ist ein sehr interessanter Zwischenstopp, weil nämlich der sizilische König, also der König von Sizilien, Wilhelm II., den ich eben schon erwähnt habe, der dem Kreuzfahrerkönigreich so die letzte Substanz gerettet hat mit seinem Eingreifen, der ist kinderlos verstorben und ist verheiratet mit Richards Schwester. Und Richards Schwester wird im Zuge der Nachfolgestreitigkeiten auf Sizilien wird die gefangen gehalten. Und Richard nutzt seine Heereskraft und seine Flotte, die er eben im Zusammenhang mit dem Kreuzzug versammelt hat, dazu, seine Schwester zu befreien und nimmt sie eben auch mit. So, das war so der erste Schlenker nach links im Grunde, den der Kreuzzug Richards mitmacht. Dann mit der Schwester an Bord geht es weiter und die Flotte wird dann tatsächlich geteilt im Zusammenhang eines Unwetters und zwar denkbar ungünstig, denn das Schiff mit Richards Schwester und auch mit der Kriegskasse, mit einem großen Teil der Kriegskasse Richards, wird prompt vom restlichen Heer getrennt und landet auf Zypern. Also Zypern wird zu dem Zeitpunkt von einem Kaiser aus einer anderen Dynastie der Byzantiner beherrscht, von einem Spross aus der Komnenos-Familie, Komnenoi, also Alexios Komnenos war der byzantinische Kaiser zur Zeit des ersten Kreuzzugs. Und dieser Kaiser, der auf Zypern herrscht, aus dem Hause der Komnenen, ist wiederum natürlich über Kreuz mit dem Herrscher in Byzanz, der aus der Dynastie der Angeloi stammt. Und sieht natürlich in dieser gestrandeten Kriegskasse und der Schwester des englischen Königs einen unfassbaren Glücksfall. Ja, weil er plötzlich an unglaublich viel Geld bekommt und darüber hinaus noch eine politische Geisel geliefert bekommt, um sich weitere Machtmittel zu erpressen. Ich kürze das so ein bisschen ab. Das geht für den Komnenen auf Zypern nicht so gut aus. Das hängt auch damit zusammen, dass die also nicht nur damit zusammen, dass Richard alsbald kommt und natürlich die Herausgabe seines Geldes und seiner Schwester fordert und notfalls auch eben androht, Gewalt anzuwenden. Das hängt auch damit zusammen, dass der Komnene vor Ort die zyprische Bevölkerung nicht unbedingt gut behandelt hat, sondern ziemlich ausgepresst hat, sodass eben auch mangelnder Rückhalt in der Bevölkerung dazu führt, dass Richard relativ leichtes Spiel hat und die Insel tatsächlich erobert. Das ist so, um das vorwegzunehmen, eine der wesentlichen Folgen des dritten Kreuzzugs, dass mit Zypern im Grunde ein fünfter Kreuzfahrerstaat oder eine fünfte Kreuzfahrerherrschaft entsteht, und ein, ja, mehr oder weniger für lange Zeit bestehender unmittelbarer Vorposten vorm Heiligen Land, für die lateinische Christenheit gesichert wird. Also dort sammeln sich immer wieder Kreuzfahrerheere, um von dort aus dann ins Heilige Land überzusetzen. Und Zypern, die dann nach dem Ende der Kreuzfahrerherrschaften, am Ende des 13. Jahrhunderts eben auch als Rückzugsort für die verbliebenen Christen im Heiligen Land. Also das ist so ein ganz, ganz wichtiges Ergebnis. Richard bleibt nicht lange in Zypern, auf Zypern, sondern setzt dann eben mit seinem Heer auch über. Und trifft sich mit dem französischen König, der ebenfalls per Schiff unterwegs war, und dessen Heer vor der Stadt Akkon. Und da sind wir nun mitten im Heiligen Land angekommen. Akkon stand unter muslimischer Herrschaft, wurde im Zuge der Eroberung Saladins eben auch erobert und sah sich nun seinerseits eingeschlossen von einem Heer der verbliebenen Kräfte des Heiligen Landes unter Führung von Guido von Lusignan, dem König von Jerusalem, der eben bei Hattin so fürchterlich verloren hatte. Guido hat wirklich die verbliebenen Kräfte gesammelt und die Stadt Akkon eingeschlossen mit einem Belagerungsring, befand sich aber selbst in der misslichen Lage, dass Saladins Truppen ihn seinerseits mit einem Belagerungsring eingeschlossen hatten, sah also alles in allem gar nicht gut aus. Und da kommen eben die Kreuzfahrer dann hinzu. Sowohl die wenigen deutschen Truppen, die da eben noch dazukommen unter Führung Friedrichs, als auch die englischen Truppen und die französischen Truppen. Und die haben dann letztlich den Ausschlag gegeben, dass Akkon erobert wurde. Das Ganze ist dann eine verhältnismäßig, also zunächst eine recht unblutige Eroberung. Saladin gibt der Besatzung dann eben die Erlaubnis zur Kapitulation. Die Christen nehmen die Stadt ein und nehmen dann die ja, vornehmsten Personen in Akkon eben als Geisel und beginnen dann eben die Verhandlungen mit Saladin. Das Ganze wird dann relativ schnell unschön, denn federführend bei diesen Verhandlungen ist Richard, der dann auch gar keinen Zweifel an seiner Entschlossenheit lässt. Und als Saladin mit den Lösegeldzahlungen dann so ein bisschen in den Verzug gerät, lässt er über 2500 Geiseln enthaupten. Damit weiß dann Saladin wirklich genau, woran er ist und bemüht sich, den Herrschern eben entgegenzukommen. Allerdings weiß er eben auch, dass er selber auch sein Gesicht nicht verlieren darf, um sein Heer dann eben auch bei der Stange zu halten und im Stärke zu demonstrieren, sodass sich dann so eine Art Mexican Standoff mehr oder weniger im Heiligen Land eben entwickelt. Saladin mit seinem Heer und die Kreuzfahrer und andererseits eben die verbliebenen Truppen der Kreuzfahrerherrschaften in Akkon, die sich dann eben auch beraten, was zu tun ist. Und man beschließt dann alsbald nach Süden zu ziehen, beziehungsweise den Küstenstreifen entlang zu ziehen, um dort doch erst einmal dafür zu sorgen, dass die Versorgung der christlichen Soldaten im Heiligen Land, die ja dann eben überwiegend aus dem Westen kommen muss, per Schiff, um diese Versorgung zu gewährleisten. Und so zieht das Heer eben nach Jaffa und möchte eben diesen traditionellen Pilgerhafen, also dort sind vorher die Pilger gelandet, die nach Jerusalem weiter pilgern wollten, um den zu erobern und um so eben einen weiteren festen Brückenkopf zu erzeugen. Und auf dem Weg merkt man auch schon, dass das, also die meisten militärischen Entscheidungen scheint Richard in dem Fall eben zu treffen. Dass Richard ein gewiefter Stratege und Taktiker gewesen sein muss, der zieht eben so nach Jaffa, dass er im Grunde das Meer stets im Rücken hat, sodass ihm da niemand in den Rücken fallen kann und Saladin eben, der zahlenmäßig weit überlegen ist, dieses Heer nicht umfassen kann, damit er eben nicht denselben Trick abziehen kann, den er bei Hattin abgezogen hat. Die Heere geraten aneinander bzw. treffen aufeinander bei Arsuf. Und tatsächlich gelingt es Richard, diesen zahlenmäßig überlegenen Saladin in einer offenen Feldschlacht zu besiegen. Das ist so der erste militärische Erfolg, wenn man die Eroberung Akkons eben außen vor lässt, im Feld gegen Saladin, den die Christen überhaupt zu Werke bringen. Und das kratzt eben auch ganz massiv an dem Mythos von Saladins Unbesiegbarkeit. Baut andererseits eben kräftig auch den Mythos des militärischen Genies Richards auf. Da muss auch irgendwas dran gewesen sein. Also als Feldherr war er wohl nicht ohne. Ja, das sorgt eben dafür, dass oder das führt dazu, dass Saladin seine Strategie wechselt und dieses Kreuzzugsheer zunehmend begleitet, aber eben nicht attackiert. So ein paar Nadelstiche sind drin, also schnelle Überfälle von berittenen Bogenschützen, aber die Feldschlacht meidet er. Da weicht er aus, was dazu führt, dass Richard bzw. die Kreuzfahrer die Stadt Jaffa verhältnismäßig leicht erobern können und dann dazu übergehen, die Burgen so des Zwischenlandes zwischen den Städten an der Küste, dass die Burgen als bewaffnete Stützpunkte wieder aufbaut, die Saladin hat niederlegen lassen, sodass so eben die militärische Infrastruktur zumindest am Küstenstreifen wieder aufgebaut wird. Was Richard nicht gelingt, ist in irgendeiner Form eine Hand auf Jerusalem zu bekommen. Das gelingt ihm nicht. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass dieser Kreuzzug oder dass der Kreuzzug nun mal eine zeitliche Angelegenheit ist. Irgendwann müssen die Kreuzfahrer wieder nach Hause. Irgendwann sind ihre Mittel erschöpft. Irgendwann setzt Heimweh ein, ganz natürlich, ne? Und irgendwann ist auch eben bei den Adeligen einfach das Risiko zu groß, dass in ihrer Heimat Dinge passieren, die überhaupt gar nicht in ihrem Interesse liegen. Sodass Richard weiß, dass er nicht ewig Zeit hat. Und das weiß auch Saladin. Und eine Eroberung Jerusalems ist mit den Mitteln, die Richard zur Verfügung hat, einfach nicht drin. Und so soll er eben dann auch gesagt haben, auf den Hinweis, 15 Kilometer entfernt liegt Jerusalem, schau doch die heilige Stadt. Nein, wenn ich Jerusalem nicht erobern kann, sollen meine Augen es auch nicht erblicken. Ja, und so stockt im Grunde dieser Kreuzzug 15 Kilometer vor Jerusalem und geht aus genannten Gründen eben einfach nicht weiter. Richard weiß ganz genau, wenn die Kreuzfahrer dann eben in die Heimat wieder abgereist sind, wird dieses Gebiet nicht zu halten sein. Die heilige Stadt, selbst wenn eine Eroberung gelingen sollte, selbstverständlich auch nicht. Insofern, das ist dann ein Kampf ohne Wert und Richard will diesen Kampf dann eben nicht wagen. Was im Übrigen auch einige Kritik gerade unter den jüngeren und weniger etablierten Kreuzfahrern hervorruft, aber die wichtigen Adeligen im Heer geben Richard da auch absolut recht.
Wo sind wir dann zeitlich unterwegs bei diesem, ja, Wendepunkt des dritten Kreuzzugs?
Ja, da sind wir so schon 1190, 1191. Und es ist dann auch, also wie prophetisch ist es dann auch eigentlich so, dass dann der französische König, der sich bislang eben ja inszeniert hat als zweiter Anführer des Kreuzzugs, dass der dann auch im Laufe dieser Zeit sagt, ei, ich habe wichtige Lehnsgelegenheiten in meinem Königreich zu erledigen. Der Herzog im Elsass ist verstorben. Das ist Kronangelegenheit. Es ist für mich absolut notwendig, dass ich da vor Ort bin. Insofern viel Spaß beim Kreuzzug weiterhin. Ich reiß ab. Ich lasse euch allerdings einen Großteil meiner Truppen hier. Dennoch hat das natürlich Signalwirkung. Ist ja ganz klar, wenn jemand aufgrund der Ereignisse in der Heimat dann doch eben abreist und sei es nun auch der König, das hat Signalwirkung. Militärischer Oberbefehlshaber ist dann eindeutig Richard, das ist, steht völlig außer Frage. Aber plötzlich wird aus drei Herrschern, drei gekrönten Häuptern, die ursprünglich aufgebrochen sind, bleibt nur noch Richard übrig, der dort dann eben mit zunehmend schwindender Unterstützung eben da seinen Kreuzzugseid versucht, in irgendeiner Form zu erfüllen. Naja, spannend ist noch, dass man sich dann eben nach Akkon zurückzieht, weiter berät, was zu tun ist, und Saladin die Situation sofort ausnutzt, um Jaffa zurückzuerobern. Und hier kann man eben sehen, was Richard so für ein Typ gewesen ist in puncto Militär. Der hat dann eine Handvoll von Kommandosoldaten sozusagen geschnappt, ist sofort nach Jaffa, hat in der Nacht- und Nebelaktion dann die Stadt zurückerobert, auch unter großem persönlichen Einsatz. Also da sind die Quellen verhältnismäßig eindeutig, was auch seinen persönlichen Einsatz betrifft. Und das war auch der Moment, wo die Muslime dann wirklich gesagt haben, okay, wir warten einfach, bis der wieder weg ist. Ne? Der ist uns hier wirklich zu gefährlich. Und dieser Zeitpunkt kommt dann auch recht bald, denn Richard hört aus der Heimat zwei Dinge, die ihn dann aufbrechen lassen. Und das ist einmal, dass sein Bruder Johann tatsächlich seine Herrschaft in England untergräbt und sich als König aufführt. Und zum anderen hört er, dass der französische König in den englischen Festlandbesitzungen die Situation sofort ausgenutzt hat, dass Richard eben nicht vor Ort war und die englischen Lehen dort angegriffen hat. Und das ist eben wirklich eine Situation, wo es für Richard ums Eingemachte geht. Sein Königtum steht in Frage. Und wenn er sich eben entscheiden muss zwischen einem mehr oder weniger aussichtslosen Kampf im Heiligen Land und dem eigenen Status in der Heimat, da ist für ihn als Herrscher vollkommen klar, wofür er sich entscheidet. Den Kampf im Heiligen Land können vielleicht andere fortführen, aber wenn ich meine Besitzung und selbst mein Königtum verliere, dann habe ich alles verloren. Und so bricht er eben die Zelte im Heiligen Land ab und macht sich auf den Heimweg.
Machen wir mal ganz kurz eine kleine Seitenlinie auf. Dieser König John, der ist mir ja nur bewusst und bekannt aus der famosen Disney-Verfilmung. War der wirklich so?
Er war kein Löwe.
Aber auch dieses Unbeliebte und auch dieses, ja, schwierige eben Charakter, sagen wir es mal so.
Also was Charaktereigenschaften betrifft, das ist im Mittelalter ja immer so eine Sache. Das ist ja verhältnismäßig schwierig zu greifen, weil die Quellen eben einer bestimmten Art sind und eben auch also bestimmten Konventionen verpflichtet sind. Und natürlich schreibt die Geschichte dann der Sieger. So, und Johann hat eben verdammt schlechte Presse. Nichtsdestoweniger weiß Johann, dass die Herrschaft, die er dort vorgibt zu haben, also es werden Gerüchte gestreut über Richards Tod im Heiligen Land und so weiter. Er weiß, dass seine Herrschaft von vornherein auf tönernen Füßen sozusagen steht, weshalb er sich im Grunde aufs englische Kerngeschäft konzentriert, dort eben dann auch sich mit bestimmten Steuererhebungen unbeliebt macht, was damit zusammenhängt, dass eben Richard einen großen Teil der Kriegskasse aus der Staatskasse vorher abgezwackt hatte. Das heißt, er musste sich in irgendeiner Form erst die Machtmittel verschaffen, um seinem Königtum dort Geltung zu verschaffen. Und natürlich macht sowas unbeliebt, ist ja ganz klar. Steuern zahlt niemand eigentlich gern, der nicht davon überzeugt ist, dass sie dem Gemeinwohl zufließen. Und das konnte man unter Johann dann wahrhaftig nicht erwarten. Dem ging es erstmal darum, seine Herrschaft zu etablieren, und dafür brauchte er Geld. Hinzu kam noch, dass dadurch, dass er eben seine Herrschaft erstmal in England etablieren musste, die Festlandbesitzungen in seiner Herrschaftskonzeption absolut erstmal eine untergeordnete Rolle gespielt haben, was natürlich dann sich der französische König wiederum zunutze machen konnte, der dann auch entsprechend mit Johann eigentlich einen ganz guten Konkurrenten so hatte, der sich eben um die Angelegenheiten auf dem Kontinent erstmal kaum gekümmert hat. Also insofern ist Johanns Bewertung tatsächlich ein bisschen schwierig. Der war mit Sicherheit engagiert, seine eigene Herrschaft zu etablieren. Ehrgeizig, ja. Ob unter den gegebenen Umständen ein anderer Herrscher sich anders verhalten hätte, das weiß ich eben nicht.
Jetzt klingt das ja so, als ob den Kreuzfahrern trotz dann einiger militärischer Erfolge die Puste einfach allmählich ausgegangen wäre und sie sich ja dann peu à peu zurückziehen. Dennoch kommt es ja dann auch zu einem Friedensschluss, der ja zumindest als teilweise Erfolg verbucht werden kann.
Ganz genau. So sieht's aus. Also Saladin erkennt an, dass er die lateinischen Christen nicht vollkommen von seiner Landkarte putzen kann. Das hat ihm der Kreuzzug trotz seines letztlichen Misserfolges, wenn man eben als Maßstab nimmt die Eroberung Jerusalems und die Wiedererlangung des wahren Kreuzes, das hat ihn eben dieser Kreuzzug gelehrt. Mit den lateinischen Christen ist militärisch zu rechnen. Und Teil des Vertrags, der dann geschlossen wird, ist zum einen, dass ein ja, relativ schmaler Küstenstreifen, ja, der beinahe die komplette östliche Mittelmeerküste umfasst, dass der den Christen als Herrschaftsgebiete zugestanden wird. Wichtige Städte, also Beirut, Sidon etc., Akkon natürlich, Jaffa, sind christlich. Und hinzu kommt, dass unbewaffneten Pilgern nach Jerusalem Sicherheit zugesagt wird und auch das Betreten der heiligen Stätten gewährleistet wird. Es ist ganz interessant, was zwischendurch da auch für Vertragsentwürfe kursiert sind, zum Teil sein sollen. Also als mittlerweile relativ gesichert gilt die Geschichte, dass man versucht hat, die Söhne der jeweiligen Herrscher, also den Sohn Saladins und die Tochter oder Schwester, na, das weiß ich gerade nicht, egal. Jedenfalls eine nahe Verwandte Richards miteinander zu verheiraten, um dann eine gemeinsame Herrschaft über Jerusalem zu installieren. Die Verhandlungen, also so absurd das heute klingen mag, beziehungsweise so absurd das in unserer heutigen Wahrnehmung auf das Mittelalter aussehen mag, die Verhandlungen waren wohl tatsächlich verhältnismäßig ernsthaft, sind aber daran gescheitert, dass sich der Sohn Saladins geweigert hat, zum Christentum zu konvertieren. Und dann ist natürlich die Grundvoraussetzung dafür nicht gegeben, dass eine Hochzeit stattfinden konnte, sodass diese Pläne ad acta gelegt wurden. Aber darüber hat man wohl tatsächlich gesprochen. Naja, letztlich blieb das Vertragswerk dann bestehen, wie ich es beschrieben habe, und was dann tatsächlich auch die Kreuzfahrerherrschaften, so klein sie im Vergleich zuvor Hattin eben auch nun ausgesehen haben, das hat ihnen eben doch so ein bisschen den Hals gerettet, und zwar für noch weitere 100 Jahre des Bestehens in einem zunehmend feindlichen Umfeld. Und das ist schon wirklich ganz, ganz erstaunlich. Und wenn man sich dann eben die weitere zeitliche Entwicklung der Kreuzfahrerherrschaften anguckt, die spätere Zeit zeigt dann eben auch, dass es eben nicht nur so ein lebloser Proforma-Küstenstreifen gewesen ist, sondern es war die Basis für ein weiteres Ausgreifen der Kreuzfahrerherrschaften weiter nach Osten. Das haben dann die kommenden Kreuzzüge beziehungsweise die mit den Kreuzzügen verbundenen diplomatischen Erfolge der Kreuzfahrer und auch dann der Herrscher vor Ort eben gezeigt.
Jerusalem als Königreich bleibt aber dann ohne seine namensgebende Stadt und Zypern kommt neu dazu.
Ganz genau. Die neue Herrschaft oder der neue Herrschaftssitz des Kreuzfahrerkönigreichs Jerusalem, was diesen Namen behält, liegt dann in Akkon, was zu der Zeit dann eben auch als Residenz der Herrscher von Jerusalem ausgebaut wird und zu der wichtigsten Metropole, christlichen Metropole in der Levante heranwachsen wird.
Dann ist ja noch die Episode zu nennen, dass sich Richard, als er auf dem Rückweg nach England ist, 2 Jahre lang in Gefangenschaft befinden wird. Was ist da passiert?
Ja, das ist auch eine sehr interessante Geschichte, die eng zusammenhängt mit dem dritten Kreuzzug. Man muss da ein bisschen länger ausholen. Die Gefangennahme Richards hängt eng zusammen mit einem diplomatischen Affront. Die wesentlichen Kräfte, die bei der Belagerung Akkons eben wirken, sind englischen Kreuzfahrer und die französischen Kreuzfahrer. Und als dann Akkon schließlich erobert wird, werden die Wappen oder die Feldzeichen des französischen Königs an der Stadtmauer drapiert. Es werden die des englischen Königs drapiert. Und tatsächlich ist es Leopold von Österreich, der Herzog von Österreich, der seine Wappen wiederum dort auch drapiert. Denn Leopold beansprucht die Führung des deutschen Kontingentes für sich, nachdem auch Friedrich von Schwaben verstorben war, und hält sich insofern oder inszeniert sich insofern als gleichrangig mit dem englischen und dem französischen König. Der englische König sieht das vollkommen anders. Und angesichts des verhältnismäßig geringen Beitrags der deutschen Kreuzfahrer und angesichts der Tatsache, dass wir es hier nur mit einem Herzog zu tun haben, lässt er dann das Banner Leopolds von Österreichs von der Mauer entfernen und der Überlieferung nach in den Graben vor Akkon werfen. Das ist natürlich für Leopold ein unglaublicher Affront und er merkt sich das. Nachdem dann letztlich alle wieder abgereist sind, Leopold schon lange bevor Richard die Segel streicht im Heiligen Land, macht sich Richard auf den Landweg in seine Besitzung, in seine Heimat. Und dieser Landweg führt ihn durch das Herzogtum Österreich. So, und das hätte er sich eigentlich vielleicht auch denken können, zumal er in verhältnismäßig kleiner Begleitung reist. Die Überlieferung will es so, dass er tatsächlich ganz inkognito unterwegs war und dann praktisch in einem Wirtshaus an seinem Schmuck entdeckt und identifiziert wird, sodass er dann gefangen genommen wird und im Kerker des österreichischen Herzogs landet. Leopold, der sich eben, wie gesagt, diese Desavouierung vor Akkon gemerkt hat und jetzt einen sehr, sehr hochrangigen Gefangenen in seinen Mauern eben beherbergt. Und der lässt sich das auch wirklich ganz fürstlich bezahlen. Es gibt dann eben verschiedene Verhandlungen, was jetzt mit Richard zu tun ist. Und tatsächlich ist es der römisch-deutsche Herrscher Heinrich der Sechste, der das Ganze politisch nutzen möchte und auch nutzt und sich letztlich die Person Richards von Leopold kauft. Er löst ihn praktisch aus, kauft diesen mächtigen Gefangenen Leopold ab für einen hohen, hohen Betrag und kerkert Richard seinerseits ein, und zwar auf dem Trifels, der Burg Trifels. Nur, dass man sich mal so die Summe vorstellen kann, die Heinrich Leopold bezahlt hat, die Wiener Stadtmauer geht wohl wesentlich auf diesen Gefangenenkauf von seitens des Kaisers eben zurück, sodass Leopold süße Rache nimmt an Richard und sich praktisch letztlich dann von englischem Geld die Stadtmauer bezahlen lässt. Denn Heinrich verkauft natürlich Richard dann für einen enorm hohen Betrag an England zurück sozusagen. Das ist auch nochmal eine zusätzliche Belastung, die Johann dann eben umlegen muss auf die englische Bevölkerung und auf den englischen Adel, um das Lösegeld für Richard, für seinen Bruder aufzutreiben, der sich nun ja in Gefangenschaft des römisch-deutschen Königs befindet. All das sorgt dazu, dass es England wirklich verhältnismäßig lange verhältnismäßig schlecht geht, weil das Lösegeld für Richard dann enorm hoch ist.
Jetzt habe ich mir unter Bewertung des Kreuzzugs aufgeschrieben, der lief schlechter als der erste, aber besser als der zweite. Was halten Sie davon?
Ja, kann man so sagen. Letztlich ist es natürlich ein Fehlschlag. Wie gesagt, wenn man die Ziele ansetzt, Jerusalem zurückzuerobern und das wahre Kreuz wiederzuerlangen, plus möglicherweise den Sarazenen endgültig zu zeigen, wo der Hammer hängt. Das gelingt nicht. Aber der Fortbestand der Kreuzfahrerherrschaften ist gesichert, wobei man das so unmittelbar nach dem Abzug der Kreuzfahrerherrschaften eben auch noch nicht sagen konnte, weil man halt nicht wusste, ob sich Saladin wirklich an seine an die Verträge halten würde. Aber das sieht man dann mit der Zeit und dann kann man sich eben, also man kann mit dem Ergebnis leben. So, es hätte deutlich schlimmer ausfallen können, nämlich beispielsweise beim zweiten Kreuzzug. Ja, ganz nebenbei gab es auch noch hier und dort eben außerhalb des Heiligen Landes Kreuzzugsgeschehen, beispielsweise auf der Iberischen Halbinsel, wo englische Kreuzfahrer und französische Kreuzfahrer hier und da eben auch noch bei der Reconquista so ein bisschen mithelfen. Aber das hat nicht die Größenordnung wie beim zweiten Kreuzzug und ist eben ein absoluter Nebenschauplatz. Der dritte Kreuzzug spielt sich in absolut übermäßiger Mehrheit eben tatsächlich im Heiligen Land ab.
Und nun war das ja der dritte Kreuzzug innerhalb von 100 Jahren. Waren sich die Leute damals bewusst, dass es der dritte Kreuzzug ist, oder ist das so eine nachträgliche Konstruktion? Weil es ist ja nicht so, als ob nur von 1095 bis 99 und von 1147 bis 1149 da Kontakt, Austausch, Bewegung stattfand.
Ja, absolut. Und das ist auch, glaube ich, wichtig, sich vor Augen zu führen. Die Nummerierung, mit der wir so nonchalant umgehen, die ist nicht zeitgenössisch. Die ist im Grunde das Ergebnis eines Konsenses im 19. Jahrhundert der Forschung. Und zwar bezeichnet man alle die Kreuzzüge mit Nummern, die von einem gekrönten Haupt angeführt wurden. Die Ausnahme ist dort der erste Kreuzzug. So, aber auch dieses Prinzip wird immer mal wieder durchbrochen. Das ist halt nur so grob so die Linie. Und abgesehen davon darf man eben auch, und das ist auch ganz wichtig, nicht davon ausgehen, dass wirklich nur zu den Zeiten dieser nummerierten Kreuzzüge oder ja, genau, dieser nummerierten Züge, Kreuzzüge stattgefunden haben. Wir haben im Grunde ganz, ganz viele kleinere Unternehmungen, die zwischen diesen großen Unternehmungen stattfinden. Die haben wir halt nur nicht so auf dem Schirm, weil eben entweder kein sehr, sehr hochrangiger Teilnehmer diesen Zug angeführt hat. Den haben wir vielleicht auch nicht auf dem Schirm, weil die Teilnehmerzahl nicht so hoch war, der Erfolg möglicherweise nicht gegeben war, oder auch das Ganze im Schatten anderer Kreuzzüge stattgefunden hat oder bald völlig aus dem kulturellen Gedächtnis eben verschwunden ist. Wir haben beispielsweise im Jahr 1111, 12 haben wir einen norwegischen Kreuzzug ins Heilige Land, den der norwegische König Sigurd Jorsalafari, also das ist ein Beiname, der Jerusalemfahrer, angeführt hat und der ganz wesentlich zur Eroberung Sidons beigetragen hat. Das haben wir so gar nicht mehr auf dem Schirm, ne, weil es eben irgendwo zwischen den großen Kreuzzügen stattgefunden hat, weil da zwar ein König, aber eben der König von Norwegen daran teilgenommen hat, der eben für die europäische mittelalterliche Geschichte eher eine Randbedeutung gehabt hat. Und von diesen Kreuzzügen gibt es jede Menge im Mittelalter, in dieser Zeit zwischen ersten und dritten. Die sind halt nur nicht so riesengroß gewesen und haben in der Geschichtsschreibung auch nicht den Nachhall erfahren, weil sie häufig auch eben nur kleinere Erfolge oder eben gar keine Erfolge gezeitigt haben. Nichtsdestoweniger ist das ein stetes Kommen und Gehen, wenn man so möchte. Es gibt natürlich dann Zeiten, in denen das verstärkt stattfindet, eben häufig nach Krisensituationen, Zeiten, in denen es weniger häufig stattfindet, Zeiten in verhältnismäßig, also Zeiten, die geprägt sind von Konsolidierung und von Erfolg. Wichtig ist da vielleicht auch noch, dass der dritte Kreuzzug hier so zum ersten Mal den Begriff des Kreuzfahrers tatsächlich auch ungefähr so fast, wie wir ihn heute fassen. Also wir lesen in diesem Zusammenhang zum ersten Mal von den Cruce Signati, also von den mit dem Kreuz Bezeichneten. Und von dieser Bezeichnung leitet sich ja unser Begriff Kreuzfahrer ab. Wir haben vorher die verhältnismäßig harmlos klingende Bezeichnung Peregrini, also Pilger. Ja? Und der Kreuzzug ist auch nicht der Kreuzzug, sondern das ist eigentlich die Peregrinatio, die Pilgerfahrt, oder schlicht der Iter, der Weg. Ja? Und im Zusammenhang mit dem dritten Kreuzzug schärft sich das Ganze begrifflich auch so. Und das Bewusstsein dafür, dass es sich bei einem Kreuzzug um eine Bewegung ganz eigener Prägung handelt, die sich dann eben doch so ein bisschen von der Peregrinatio unterscheidet, die, wie gesagt, die schärft sich in dieser Zeit.
Und jetzt ist der dritte Kreuzzug ja der Gefühl zumindest, der in der Erinnerung und in der Medienrezeption der populärste ist. Wir hatten eben schon Richard das Löwenherz. Bei John ohne Land mit den Steuern kommt man sofort auf Sheriff von Nottingham und auf Robin Hood. Wir haben Saladin als Mythos in der muslimischen Welt. Wir haben ihn in Nathan der Weise, wo er Kritik am Streit der Religionen äußert. Wieso ist gerade der dritte Kreuzzug der, ja, den man am ehesten im Kopf hat?
Tja, das mag eben mit den Gestalten zusammenhängen, die diesen Kreuzzug geprägt haben. Das sind ikonische Gestalten, die bereits für die mittelalterlichen Historiographen praktisch ikonische Bedeutung oder ikonisches Gehalt aufgewiesen haben. Bei Saladin ist das ganz interessant zu beobachten. Also Sie haben gerade gesagt, Mythos in der muslimischen Welt. Er ist eben nicht nur Mythos in der muslimischen Welt, sondern gelangt auch praktisch zu mythischer Überhöhung in der lateinischen Christenheit. Das hängt damit zusammen, dass Niederlagen erklärt werden müssen. Hattin ist die denkbar schlimmste Niederlage mit den denkbar schlimmsten Folgen. Und das ist ein Problem, zu erklären im Zusammenhang mit der Kreuzzugsbewegung, denn eindeutig ist es ja Deus Io Vult, Gott will es. Damit hatte ja das lateinische Abendland, die Christianitas, schon Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem zweiten Kreuzzug. Wie erklären wir diese Katastrophe? Und da ist es einerseits eben Peccatis Nostris Exigentibus, wegen der von uns begangenen Sünden durften, also hat Gott es zugelassen, dass die Heiden gewinnen. Beim dritten Kreuzzug kommt zusätzlich zu dieser Begründung ein weiterer hinzu, nämlich dass die Kreuzfahrer Saladin im Sinne des christlichen Rittertums, dessen Kultur bereits am Ende des 12. Kreuzzugs sich stark entwickelt hat, also einen starken Schritt nach vorne gemacht hat, was eben kulturelle Codes betrifft, Verhaltensweisen, Ehrbegriffe und so weiter. Das hat seit dem zweiten Kreuzzug einen erheblichen Sprung gemacht, und dieser Ritterethos wird dann eben auch auf Saladin übertragen, der dann eben im Grunde als gleichberechtigter Gegner gezeichnet wird, dem es an Kampfkraft und Tapferkeit, an nichts mangelt, und der aus diesen Gründen ebenfalls über die Christen hat triumphieren können, und dem zum vollständigen Ritter eigentlich lediglich das Christentum fehlt. Ja, also so haben wir eben einen vorbildlichen Ritter in Saladin, also in der westlichen Vorstellungswelt, einen vorbildlichen Ritter, dem man auch nachsagt, dass er heimlich Christ gewesen sei, dem man nachsagt, dass er christliche Vorfahren gehabt habe. Das lässt sich in Grundzügen bereits bei seinem Vorgänger, bei Nuradin eben sehen in der christlichen Geschichtsschreibung. Aber bei Saladin ist das alles noch viel, viel interessanter. Also so, das kann man auch im sowohl in der Historiografie als auch im Bildprogramm beobachten, wo man dann eben Richard und Saladin im Turnier, im Tjost, im Lanzenstechen gegeneinander antreten lässt. Also dass man ihn so praktisch in die westliche ritterliche Lebenswelt integriert. Und insofern die Niederlagen, die Saladin den Christen beibringt, praktisch aus dem Kampf der Religion so ein bisschen extrahiert und auf die Ebene des Rittertums holt. Das ist sehr, sehr spannend zu beobachten.
Was sind denn dann die, ja, weiteren Folgen dieses mehr oder minder erfolgreichen dritten Kreuzzugs?
Ja, also einerseits, wir haben bereits darüber gesprochen, die Sicherung des Heiligen Landes für die lateinische Christenheit, zumindest dieses Küstenstreifens. Aber zum anderen entstehen in diesem Kreuzzugszusammenhang auch neue Institutionen, die eben bis heute noch bestehen, mutatis mutandis. Vielleicht am wichtigsten die Landschaft der geistlichen Ritterorden wird um eine große, also künftig große Institution bereichert, und das ist der Deutsche Orden. Der Deutsche Orden entsteht im Zusammenhang mit der Eroberung Akkons, in dessen Abfolge sich deutsche Kaufleute, die Überlieferung will, dass das Bremer und Lübecker Kaufleute dort eben dann ein Feldspital für die Kreuzfahrer errichtet haben, sich also um die Kranken, Verwundeten und Sterbenden gekümmert haben. Und aus dieser Keimzelle hat sich dann eben der Deutsche Ritterorden entwickelt. Es hat einige Jahre gedauert, bis daraus eine wirkliche geistliche Institution wurde, die dann sich auch eben wiederum einige Jahre später militarisiert hat und zu einem vollständigen geistlichen Ritterorden geworden ist. Dieser ja erste nationale Orden, also wir hatten die Templer und Johanniter, sind ja im Grunde über alle Grenzen hinweg begütert gewesen. Dieser erste nationale Ritterorden, der Deutsche Orden, nimmt dann auch in puncto karitativer Arbeit die Ordensregel der bereits bestehenden Johanniter an, das ist einer der älteren Ritterorden, und im militärischen Zusammenhang die Regel des Templerordens, das ist der erste geistliche Ritterorden, der sich eben vornehmlich auf den Kampf spezialisiert hat. Es dauert nicht lange, bis dann auch ein weiblicher Zweig des Deutschen Ordens existiert, und dieser Orden, es ist eigentlich eine eigene Podcast-Folge, aber nur in aller Kürze, dieser Orden hat im Namen im Grunde verankert die Sehnsucht nach Jerusalem. Das ist nämlich der Orden unserer lieben Frau zu Jerusalem, also die sind die Brüder des Spitals unserer lieben Frau zu Jerusalem. Also starke Ausrichtung auf Maria einerseits, und die andere Ausrichtung auf Jerusalem, was also zwar nicht erobert werden konnte, aber was im Herzen dieses Ordens der tatsächliche Standpunkt des Spitals sein sollte. Naja, dieser Orden gelangt dann eben über einige Umwege letztlich oder ins Baltikum, um dort tatsächlich eines der wichtigsten und mächtigsten Staatswesen des Spätmittelalters zu gründen. Aber das ist eine andere Geschichte.
Thank you.